Deutschlandfunk. Musikjournal.
Christian Thielemann mit seiner Leib- und Seelenspeise mit Musik von Richard Strauss aus dem Intermezzo. In Salzburg hat man ihn nicht mehr haben wollen, Christian Thielemann, und in Dresden ist er auch nicht mehr lange. Im nächsten Jahr verabschiedet sich der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle wider Willen von seinem Orchester, das er nach der Meinung vieler Kritikerinnen und Kritiker in seiner Amtszeit zu einem absoluten Top-Ensemble geformt hat. Doch statt schon jetzt mal langsam die Koffer zu packen, hat Christian Thielemann in Dresden einen neuen Anfang gemacht. Und zwar hat er die traditionsreichen Strauß-Tage wiederbelebt. An dem Ort, wo einst fast alle großen Opern von Richard Strauss ihre Premiere erlebt haben. Auch die beiden großen Opern, die Christian Thielemann für den Neustart der Strauß-Tage aufs Programm gesetzt hat. In diesem Jahr den Rosenkavalier und die Arabella. So war es gedacht. Aber Kirsten Liese, da ist dann wohl leider was dazwischen gekommen.
Ja, dazwischen gekommen ist, dass Christian Thielemann aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat und ja, dass das Publikum damit wohl nicht ganz glücklich war, denn die Semperoper war halb leer.
Jetzt kann man natürlich sagen, Thielemann kann gut dirigieren, können ein paar andere auch. Wenn man da guten Ersatz herbeischafft, kommen die Leute trotzdem.
Ja, die Sache ist die, dass ich schon den Eindruck habe, dass ein großer Teil des Publikums eben tatsächlich das Festival eigentlich mehr als ein Thielemann, als ein Strauß-Festival angesehen hat. Es war ja auch so, dass sehr viele Menschen im vergangenen Jahr in Salzburg sehr bekümmert waren, dass Christian Thielemann dort nicht weiter arbeiten kann. Ich kann mir vorstellen, dass auch sehr viele auswärtige Gäste jetzt sich für Dresden interessiert haben. Aber wenn dann eben der Maestro absagt und die Kartenpreise ja auch vielleicht nicht ganz so hoch wie in Salzburg, aber mit bis zu 300 Euro im Parkett sehr stattlich sind, dann überlegen sich das viele wahrscheinlich doch, dass sie sagen, naja, es war jetzt auch kein internationaler anderer Top-Dirigent an Bord für ihn. Vielleicht wäre das Publikum noch gekommen, wenn Philipp Jordan, der gerade an der Wiener Staatsoper ja auch sehr reüssiert als Einspringer gekommen wäre, zu erleben waren hier Cornelius Meister und David Afkam. Sicherlich keine schlechten Dirigenten. Cornelius Meister hat seine Sache solide hinbekommen, allerdings ja mit kleineren Wacklern, unterschiedlichen Tempovorstellungen im TZ, das dann doch ein bisschen zu einem Ritt über den Bodensee wurde. Da musste er dann ganz schön nachjonglieren und nachjustieren, damit alle wieder zusammen waren. David Afkam hat seine Sache etwas besser gemacht. Da gab es keine Patzer, keine Pannen, lief alles glatt wie am Schnürchen. Aber sagen wir mal so, die sublimen Finessen, die eben doch nun mal den grandiosen Strauß-Dirigenten Thielemann auszeichnen, das konnten die beiden Herren leider nicht aufbieten.
Und wie hast du denn beim Ensemble bzw. bei den Sängerinnen und Sängern, den Solisten ausgesehen? Da war die Riege relativ gut besetzt eigentlich. Viele große Namen sind nach Dresden gekommen. Camilla Nylund, Sophie Koch, Bo Skofus, die hätten immerhin doch einigen Festspielglanz besorgen können.
Das haben sie auch. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich in so gesehen dann doch auch da war, auch wenn Christian Thielemann nicht dirigiert hat. Denn gerade die Sänger und Sängerinnen, die sie eben genannt haben, waren wirklich vorzüglich. Einige sind ja übliche Verdächtige, singen fast überall. Camilla Nylund, weiß ich gar nicht, wievielte Marschall, denn sie diesmal gesungen hat, ist auch immer noch die First Lady in dieser Rolle. Sophie Kursch auch in ihrer Paraderolle als Octavian seit 20 Jahren, glaube ich, auch also in dieser Rolle sehr etabliert und weit rumgereicht. Aber ich habe tatsächlich auch, und das ist mir eine Herzenssache, diese noch etwas jüngere Sängerin hervorzuheben, Nicola Hillebrand gehört ich zum ersten Mal. Sie ist seit 2 Jahren am Ensemble des Hauses, hat 2015 in Glyndebourne, Weiland als Blondchen in der Entführung aus dem Serail debütiert. Und ich muss sagen, das ist eine ganz treffliche Sängerin, hat ein fulminantes Rollendebüt wirklich als Denker gegeben, auch eine sehr, sehr schöne Sophie im Rosenkavalier mit den denkbar zärtlichsten Silbertönen abgeliefert. Also das ist eine Sängerin, bei der ich den Eindruck habe, die ist wirklich vor einem großen Karrierestart. Und wenn einem so etwas geboten wird, dann war das trotzdem schon auch die Reise wert, würde ich mal sagen.
Thank you.
Ja, Kirsten, diese in der Tat schon in diesem kleinen Ausschnitt sehr, sehr eindrucksvoll. Das Ganze jetzt hier aus der Arabella von Richard Strauss zusammen mit dem Rosenkavalier, die beiden großen Opern im Zentrum des Festivals. Ich habe nachgeschaut und war doch ein bisschen überrascht und auch enttäuscht, so wie eben auch im Fall der Osterfestspiele in Salzburg, dass die dann in Tannhäuser aufgewärmt haben. Auch hier Arabella und Rosenkavalier, wirklich keine Premieren.
Das ist richtig, wobei ich denke, dass hier die Entscheidung ganz bewusst von Christian Thielemann getroffen wurde, vielleicht auch um ein bisschen Kontrastprogramm zu geben zu eben den anderen Osterfestspielen. Ich gucke jetzt auch gerade mal nach Baden-Baden zu Lydia Steyers Frau ohne Schatten, wo dann oftmals eben doch sehr radikale Neuinterpretationen angesetzt werden, die mitunter eben doch auch sehr risikoreich sind. Und er kennt natürlich sehr gut das Repertoire an seinem Haus. Und ich muss sagen, diese beiden Produktionen sind schon ziemlich alt, das ist richtig. Uwe-Erik Laufenberg hat den Rosenkavalier inszeniert. Die ist 23 Jahre alt, diese Produktion von 2000. Die Arabella von Florentine Klepper etwas jünger, von 2014. Aber sie tragen beide immer noch, haben eine gewisse Zeitlosigkeit, sind in sehr schlichter Vornehmheit gehalten. Uwe-Erik Laufenberg hat auch Alfred Roller, dem Bühnenbildner der Uraufführung, sehr schön Referenz erwiesen mit dieser Produktion. Und für mich war das eigentlich auch eines der Qualitätsmaßstäbe, weswegen ich dann doch sagen würde, ganz umsonst war man nicht nach Dresden gereist. Ich muss sagen, wenn ich höre, was da in Salzburg angeboten wurde, habe ich doch das Gefühl, dass ich die bessere Wahl getroffen habe.
War die Premiere jetzt, also die Wiederaufnahme der Strauß-Tage, auch die Derniere? Thielemann geht im nächsten Jahr. Weiß man, ob er die Strauß-Tage damit gleich beerdigt?
Ich denke, das kann zu diesem Zeitpunkt überhaupt niemand prognostizieren. Wahrscheinlich würde das Christian Thielemann selber gar nicht beantworten können, denn natürlich lässt sich denken, dass er jetzt, wo er dort geht, sich für ihn auch weitere Türen auftun. Und das sind gleich mehrere Optionen, die er da hätte, wenn er denn sich überhaupt noch mal fest an ein Orchester oder an ein Haus binden würde wollen. Man hört ja auch immer wieder, dass er, und das könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht einfach auch mal die ganzen administrativen Dinge hinter sich lassen will und gar nicht mehr Chefdirigent werden will. Aber gesetzt den Fall, er wollte es, dann könnte natürlich sein, dass die Nachfolge von Daniel Barenboim eine Option wäre. Eine andere könnte die Mailänder Scala sein. Auch da hört man, dass das Orchester sehr interessiert daran wäre, ihn an Bord zu bekommen. Oder auch das Chicago Symphony, bei dem Riccardo Muti im nächsten Jahr abreist. Also da sind so etliche Dinge. Und natürlich ist völlig klar, wenn sich da irgendeine Sache auftut, dann kann es sein, dass der ganze Terminkalender von Herrn Thielemann über den Haufen geworfen wird. Also es wird sicherlich spannend. Er hat vorerst geplant, tatsächlich eine Frau ohne Schatten auch im nächsten Jahr herauszubringen in Neuproduktion am 23. März 2024. Ob es dazu kommen wird, das wird man sehen.
Ja, und vielleicht ganz kurz noch zum Schluss. Beginnt jetzt in Dresden das große Zähneklappern, wo man gemerkt hat, der Chef ist nicht da. Und obwohl das Orchester mit ihm all diese Stücke wunderbar schon gespielt hat und einstudiert hat und in- und auswendig kennt, funktioniert es mit anderen Dirigenten nicht mehr so einwandfrei.
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Orchester und auch das Haus überhaupt und auch die ganze Stadt einen Vorgeschmack bekommen hat, wie es eben ist, wenn der treffliche Orchestererzieher Thielemann, und das ist er nun mal, beherrscht einfach das Orchester wie kein Zweiter. Er weiß um die Finessen, er kann entschleunigen und beschleunigen. Dann merkt man, wenn das ein anderer versucht, klappt das eben nicht so ganz fantastisch. Und also ich denke schon, dass man einen Vorgeschmack bekommen hat, wie es ist, wenn er eben nicht mehr da ist. Ich habe auch gewisse Zweifel und Bedenken, ob Daniele Gatti, der dann sein Nachfolger wird, dieses Niveau wird halten können. Denn tatsächlich, Sie haben es ja vorhin gesagt, Christian Thielemann hat das Orchester auf den Zenit seiner jüngeren Geschichte geführt. Ich habe es noch gehört unter seinem Vorgänger Fabio Luisi. Da war es nicht halb so gut, muss ich leider sagen. Der letzte große Chefdirigent dieses Orchesters war Giuseppe Sinopoli, ist auch schon eine Weile her. Ob das Orchester mit Daniele Gatti diesen Höhepunkt wieder aufgreifen können wird, ob es wieder anknüpfen können wird an diese große Arbeit, ja. Steht in den Sternen. Ich habe da meine Zweifel, aber ich würde mich umso mehr freuen, wenn es Herrn Gatti gelingen würde. Denn das Orchester ist ja nun mal ein wirkliches Spitzenorchester und sollte auch in der Weise weitergehen.
Die Richard-Strauss-Tage in der Semperoper in Dresden, auf die haben wir zurückgeblickt. Man kann auch nach vorne blicken. Karten gibt es nämlich noch jede Menge für Konzert und Oper bis Ende der Woche. Kirsten Liese, Dankeschön.
Danke auch.
Deutschlandfunk. Musikjournal.